Frau Kurz, in einem Artikel für die Frankfurter Allgemeine Zeitung kritisieren Sie die Geheimnisse der USA für die ganzen vorgelegten Beweise im Fall der Hacks und auch der Wahlbeeinflussung durch Russland. Ihre Worte waren dort tatsächlich mickrig, seien die Beweise gewesen. Was stößt Ihnen da ganz besonders auf?
Na, die Diskussion um diese angebliche Wahlmanipulation geht ja schon einige Wochen. Und die Forderung danach, dass die Geheimdienste belegen, was sie behaupten, ist ja damit auch schon mehrere Wochen alt. Und ich glaube, die Erwartungshaltung nicht nur bei mir, sondern eben auch bei der gesamten Öffentlichkeit, die daran interessiert ist, war einfach höher. Man hatte erwartet, dass man Stichhaltiges präsentiert kriegt. Aber das hat man nicht, sondern letztlich besteht dieser Bericht aus Bewertungen dieser drei Geheimdienste, die mit unterschiedlichen Zuverlässigkeitsbewertungen versehen sind, aber letztlich Behauptungen sind, die wir natürlich kennen, nämlich etwa, dass es eine Webseite gab, dass dort Daten aus Cyberoperationen veröffentlicht wurden, dass Medien dabei geholfen haben, Informationen zu veröffentlichen. Da ist natürlich der Mehrwert an Informationen gering. Wirklich stichhaltig ist nur die Behauptung, dass man sagt, man ist sich sicher in Geheimdienstkreisen, dass Putin und die russische Regierung wirklich Einfluss nehmen wollten und dass sie das in Bezug auf die Bevorzugung von Trump wollten. Aber sie bleiben natürlich dem Beleg schuldig, woher sie das wissen. Aber natürlich geben Geheimdienste sehr ungern preis, dass sie etwa Kommunikation anzapfen. Aber als Montag dieser Artikel erschien, war natürlich die aktuelle Diskussion um den neuerlichen Geheimdienstbericht, der bei CNN und bei BuzzFeed zu lesen war und der ja angeblich auch nicht stimmen soll, der ja also ein Fake sein soll. Die Diskussion gab es ja noch gar nicht. Ich glaube, da muss man nochmal neu debattieren, denn die...
Das ist auch, was Trump angeprangert hat jetzt in seiner Pressekonferenz.
Na, letztlich müssen wir doch konstatieren, dass wir hier zu tun haben mit absoluten spitzenpolitischen Entscheidungen und Diskussionen, die höchsten Ämter in den verschiedenen Ländern, aber auch in der Regierung von Staaten betreffen und die allein durch so Gemunkel von Geheimdiensten, was entweder wahr sein kann oder auch nicht, entsteht. Und ich glaube, da ist ein politisches Spielfeld, was sehr gefährlich ist.
Ist es dadurch aber durch eben dieses Gemunkel der Geheimdienste überhaupt möglich, stichhaltige Beweise zu liefern, damit man eben sagen kann, es waren ganz klar die Russen oder sie waren es eben nicht?
Na, erwarten könnte man ja zum Beispiel einige technische Details. Wenn man davon ausgeht, dass bestimmte sogenannte Cyberoperationen durchgeführt wurden, also praktisch IT-Angriffe, dann wäre natürlich sehr schön, wenn Polizeibehörden oder aber auch Geheimdienste Belege dafür hätten, wer der Urheber ist. Aber dieses Problem ist natürlich sehr schwer, auch technisch sehr schwer zu lösen. Dass man also wirklich sagt, von diesem Rechner oder über diese Auftraggebergruppe ist ein Angriff ausgegangen. Und weil das so ist, können diese Berichte natürlich immer nur auf Behauptungen beruhen, denn die Geheimdienste belegen ja nicht, wen sie abhören und wo sie ihre Informationen herhaben. Und deswegen ist auch die Debatte um diesen angeblich wiederum falschen Geheimdienstbericht, der auch einige infame Behauptungen enthält, so unglaublich bizarr. Ich glaube, dass die starke Einflussnahme der Geheimdienste auf so große und wichtige politische Entscheidungen eine falsche Richtung ist.
Wenn wir also mal Ihre Bewertung dieser angeblichen Beweise zugrunde legen, halten Sie dann die Reaktion der US-Regierung für übertrieben? Also auch gerade im Hinblick dahin, dass Sie sogar gedroht haben, also man würde einen möglichen Gegenschlag auch planen?
Der Gegenschlag ist ja bereits im November mit einer ziemlich großen Serie von mehreren Artikeln bei NBC News veröffentlicht worden, dass man also sagt, mit Bezug auf Geheimdienstkreise und mit Bezug auf Papieren, die die Journalisten eingesehen hätten, dass im Kreml, aber auch bei russischen Energieversorgern, Telekommunikationsanbietern bereits digitale Waffen rumlägen, die man nur aktivieren bräuchte. Das ist eine klare Drohung auch. Und aus meiner Sicht ist damit natürlich wieder dieser Wettrüsten-Aspekt im Spiel. Wenn man aber nicht wirklich gute Belege dafür hat, wer einen digitalen Angriff überhaupt ausgeführt hat, dann ist es natürlich auch schwierig, den Gegenangriff zu begründen. Und da sind wir bei der deutschen Debatte, denn auch unser Inlandsgeheimdienstchef fordert plötzlich, dass man zum Gegenschlag zum digitalen ausholen wollte, obwohl er noch nicht mal weiß, ob es zu irgendwelchen Manipulationen kommen wird. Er spricht sich ja zu sagen, dafür das Wahlkampf ja schon mal die Rechte zum Gegenschlag ausholen zu können. Und meine Angst ist, dass diese ganzen Diskussionen dominiert werden von diesem Gemunkel der Geheimdienste, die nie wirklich Belege vorlegen müssen, die einfach immer nur behaupten. Und ich halte diese Entwicklung für gefährlich.
Es scheint ja auch so, Sie haben es auch eben schon angesprochen, als fiele man gerade zurück in so eine Zeit des Kalten Krieges, wo einfach Informationen mit Gegeninformationen ständig gegenübergestellt werden, durch beide Seiten. Das Ganze findet jetzt nun eben vermehrt im digitalen Raum statt, auch mit Social Bots und Fake News Seiten zum Teil. Die müssen natürlich aber auch erstmal gebaut oder programmiert werden. Was meinen Sie, wer macht das? Sind das kleine Auftragnehmer oder sind das dann eben doch groß angelegte Regierungsprogramme?
Also ich glaube nicht, dass man ausschließen kann, dass die russische Regierung oder von ihnen beauftragte Menschen solche Manipulationen versuchen vorzunehmen. Ich halte das für sehr wahrscheinlich sogar. Genauso wie die USA in vielen Fällen in der Vergangenheit versucht hat, Wahlen in anderen Ländern zu beeinflussen. Die Mittel wären halt anders. Sie sind heute digital. Früher hat man sicherlich über die klassischen Medien versucht und das ist ja auch heute noch der Fall. Die Frage ist, wie wir so ein Wettrüsten mit dem Kalten Krieg tatsächlich vergleichen wollen. Also wollen wir wieder in so eine Welt? Denn auch hier, wie das im Kalten Krieg war, ist natürlich die Bedrohung, die die Menschen auch ängstlich machen, die damals von Atomwaffen ausging und heute von digitalen Waffen ausging, vor allen Dingen gegen die Zivilbevölkerung gerichtet. Wenn in den Top-Secret-Papieren der Geheimdienste, die NBC News in den Artikeln verarbeitet hat, tatsächlich drinsteht, dass man Telekommunikationsanbieter oder Energieversorger in Russland unterminiert hat, dann ist das natürlich eine Bedrohung der Zivilbevölkerung. Also wir sind hier wieder wie im Kalten Krieg bei einer Bedrohung gegen eine von der Technik abhängige Bevölkerung. Ja, also diese Form des neuen Wettrüstens im Digitalen ist für uns alle gefährlich. Und erst recht, wenn jetzt auch noch in Deutschland der Inlandsgeheimdienstchef kommt und mit einigen Abstrichen auch der Bundesinnenminister, der das auch will. Wo kommen wir denn da hin? Wollen wir in Zukunft sozusagen in einer Welt leben, wo Geheimdienste mit nicht bewiesenen Behauptungen um die Ecke kommen können und wir packen dann die Digitalwaffen aus? Ich glaube, da muss sich eine Zivilgesellschaft auch gegen wehren. Das ist unser Raum, unser Kommunikationsraum, übrigens auch ein wirtschaftlicher Raum, der für alle Unternehmen im Prinzip heute nicht mehr wegzudenken ist. Und plötzlich wollen die da irgendwie ihre Waffen auspacken. Und eine zweite Sache ist natürlich, wo holen Sie denn Ihre digitalen Waffen her? Wer entwickelt die und was bezahlen Sie da eigentlich für Leute? Denn das ist ja zum großen Teil ein Schwarzmarkt oder ein grauer Markt. Und den sollten wir mal langsam loswerden, anstatt ihn noch mit staatlichen Geldern zu päppeln.
Haben Sie diese Themen auch auf dem letzten Chaos Communication Congress, der ja im Dezember letzten Jahres stattgefunden hat, besprochen? Also ist man da auch mit anderen Hacker-Szenen aus dem Ausland, sprich Osteuropa, Russland, im Kontakt, um zu wissen, wie ticken die dort? Gibt es dort Beziehungen auch zur russischen Regierung und so weiter?
Natürlich gibt es diesen Austausch in der Hacker-Community. Er ist natürlich stärker zwischen den, sag mal, westlichen Hackern, ja, ob die jetzt aus den USA kommen oder den Briten oder auch französische Gruppen. Und also es gibt aber durchaus auch Kontakte nach Osteuropa etwa oder nach Asien. Es ist aber natürlich so, dass sich in der deutschen Hacker-Community und dem großen Event mit 13.000 Menschen, da kommt eine Hacker-Community zusammen, die sich gerade abgrenzen will von diesem ganzen sozusagen Spionage-Software bauen, Sicherheitslücken an Geheimdienste verticken. Von dieser Szene wollen wir uns abgrenzen. Dennoch, es war natürlich ein Thema. Wir beobachten natürlich auch sehr stark, dass die westliche Welt in diesem ganzen Bereitstellen von Angriffswerkzeugen eine wichtige Rolle spielt. Die großen sozusagen Firmen, die mit solchen Sicherheitslücken handeln oder mit Exploits, also mit Möglichkeiten und Werkzeugen, solche Sicherheitslücken auszunutzen, die sind in der westlichen Welt. Also müssen wir uns an unsere eigene Nase fassen. Und die Opfer dieser Spionageangriffe sind halt auch oft nicht in Demokratien zu suchen, sondern in Diktaturen. Und die landen dann in Folterkellern, weil unsere Regierung es nicht schaffen, diesen Markt einzudämmen. Und stattdessen wollen sie ihn jetzt noch alimentieren. Diese ganze gesamte Entwicklung ist ein absoluter Fehlweg. Und wir müssen, denke ich, dafür sorgen, dass dieser nicht weiter beschritten wird. Wir müssen abrüsten im Digitalen.
Es scheint also so, als wären sich zumindest also die Besucher des Chaos Communication Congress in ihrer Ethik einig. Kann man das aber auch verallgemeinern, dass also westliche sowohl als auch eben russische oder vielleicht auch chinesische Hacker eine ähnliche Vorstellung von Moral haben?
Nein, das würde ich nicht sagen. Also schon die Hacker-Szene in Europa und in den USA unterscheidet sich signifikant. Das hat natürlich auch mit ökonomischen Gründen zu tun. Ein großer Teil der amerikanischen Hacker-Community war oder ist zeitweise bei Geheimdiensten oder bei Vertragspartnern von Geheimdiensten aktiv gewesen. Das ist nicht ungewöhnlich. Und viele amerikanische Hacker, die in der europäischen Szene unterwegs sind, wissen auch, dass die Europäer darauf sehr viel kritischer blicken. Das ist natürlich auch manchmal schwer zu unterscheiden, wenn man in der IT-Sicherheit arbeitet. Wann überschreitet man da gewisse Grenzen? Und nicht immer sagen die Geheimdienste, die irgendwas kaufen oder eine Dienstleistung bestellen, dass sie Geheimdienste sind. Das ist manchmal auch nicht so leicht herauszufinden. Aber es gibt in Europa eine sehr viel größere Abwehr, mit solchen Schadprogrammen, Geheimdiensten und deren Vertragspartnern zu helfen. Aber wenn wir aus den Snowden-Papieren wissen, dass allein in den USA um die 900.000 Menschen in diesem Bereich arbeiten, naja, dann weiß man natürlich auch, dass es eine große Gruppe ist, die hier bezahlt wird für staatliche Attacken. Ja, also das ist natürlich jetzt eine große Zahl, dazu zählen natürlich nicht nur Hacker im engeren Sinne, aber es wird sicherlich in China oder in den USA auch eine große Gruppe von staatlich bezahlten Hackern geben oder zumindest Vertragspartnern.
Der Sicherheitsforscher Claudio Guarnieri, der auch auf dem Kongress gesprochen hat, der fordert ja mit Security Without Borders mehr Engagement für die Kleinen, für die Schwachen auch, also ähnlich so wie Ärzte ohne Grenzen, bloß eben im Security-Sektor. Denn eben, Sie haben es angesprochen, im Westen, egal ob jetzt Europa, Deutschland oder eben auch die USA, arbeiten viele Hacker für Regierungen oder eben auch für große Unternehmen, weil da natürlich auch das Geld sitzt, wo man eben Geld verdienen kann. Wie ist das, wenn wir also gen Osten schauen? Ist da der Markt in Osteuropa oder eben auch in Russland einfach schlechter entwickelt, sodass dann die Sicherheitsexperten sich genötigt fühlen, vielleicht auch moralisch fragwürdigere Angebote anzunehmen?
Also zunächst mal hinter die Forderungen und auch in gewisser Weise hinter die Wut und die Empörung, die von Claudio Guarnieris Vortrag so ausging, hat er sehr deutlich gemacht, dass ihn empört die Entwicklung und dass er möchte, dass es sich ändert, kann ich mich vollständig stellen. Und ich glaube, dass es sehr viele Hacker am Chaos Computer Club und der europäischen Hackerszene gibt, die das genauso sehen. Wenn man einen Blick wirft nach Osteuropa, insbesondere nach Osteuropa, dann sind ja mehrere Kennzeichen dort sehr typisch. Zum einen ist die mathematisch-technische Entwicklung ein bisschen anders, aber vor allen Dingen auch die Bildung sehr gut. Das heißt, wir haben eine gut ausgebildete, wenn man zu jungen Leute oder auch junge Studenten blickt, die sehr viel mathematisch-technisches Wissen haben im Vergleich. Das ist ja schon zu DDR-Zeiten so gewesen und hat sich eigentlich so fortgesetzt. Das zählt auch für die russischen angehenden Hacker. Und dann gibt es natürlich dort auch Märkte, die entstehen im Sinne von einer IT-Wirtschaft. Ich denke aber dennoch, dass man den Blick nicht nur nach Osteuropa richten darf. Denn mittelbar haben auch sehr viele westliche Firmen damit zu tun, durch den Austausch, ja, im Sinne von Verkaufen von Sicherheitslücken, diese Märkte zu bedienen. Die großen Händler von solchen Sicherheitslücken, die aber auch Exploits mitverkaufen, also die Werkzeuge, um diese Sicherheitslücken auszunutzen, die sitzen in Westeuropa, die sitzen in Israel, die sitzen in den Vereinigten Staaten. Das liegt aber natürlich auch daran, dass hier doch relativ offen betrieben wird. Und in Russland oder in China wissen wir sehr viel weniger über sozusagen den richtigen Schwarzmarkt, also der nicht unbedingt mit einer Firmenwebseite zu sehen ist oder mit Werbefilmen über diese Firmen. Das sollte man natürlich generell ehrlicherweise sagen. Wir wissen sehr viel mehr, auch gerade wegen Snowden, über Gebaren und auch über die geschäftlichen Beziehungen der westlichen Geheimdienste. Wir wissen sehr viel weniger über die Russen und Chinesen. Ich denke trotzdem, wir müssen uns in Europa und auch in den USA, in allen demokratischen Ländern, immer auch zuerst an die eigene Nase fassen. Denn wir haben demokratische Standards. Die sollten wir hier einhalten. Das heißt, immer erst den Blick sozusagen nach Asien oder nach Osteuropa zu richten, halte ich für falsch. Und im Übrigen ist das ja auch eine neue Entwicklung. Ja. Beim letzten Wahlkampf waren es immer die Chinesen. Jetzt sind es plötzlich immer die Russen. Und mir ist dieses Muster zu einfach. Das heißt nicht, dass man die russischen Hacker und deren Methoden nicht auch kritisieren muss, selbstverständlich.
Also auch getreu dem Motto, böse Menschen gibt es überall, die bösen Hacker gibt es auch überall.
Naja, die Menschen, die als böswillige Hacker unterwegs sind, haben Anreize. Und diese Anreize sind in der Regel Geld. Und die Amerikaner geben schon gut Geld dafür aus. Wir wissen auch, wie viel. Also ich meine, es sind über 50 Milliarden Dollar im Jahr, die in diesen ganzen geheimdienstlichen militärischen Bereich fließen. Das wissen wir seit Snowden. Ich denke nicht, dass die Russen und die Chinesen ähnliche Summen aufwenden. Aber die werden auch gut Geld raustun. Und Ich finde, wir sollten halt immer noch mal einen Schritt zurücktreten und uns überlegen, was das für uns als Zivilgesellschaft bedeutet und übrigens auch für die normalen Wirtschaftsunternehmen, die in diesem Raum handeln. Es sind ja unsere Netze, die die unterminieren. Es sind unsere Systeme, in denen die Sicherheitslücken sind, die einfach nicht geschlossen werden, weil die damit ihren Graumarkt bedienen. Ich denke, diese Abhängigkeit sollte man schon darstellen.
Wenn Sie in die Szene reingucken, beobachten Sie da, dass weniger Neutralität herrscht als vielleicht noch vor ein paar Jahren? Das heißt also, dass auch Hacker sich viel stärker politisch positionieren, also sowohl rechts als auch links?
Also mein Eindruck ist eigentlich, dass sich in Europa die Hacker-Szene, speziell natürlich auch in Deutschland, schon immer sehr stark politisch positioniert hat. Vor allen Dingen auch gegen staatliche Spionagesoftware und gegen sozusagen digitales Hacken von Staatsseiten aus. Mein Eindruck ist, dass die Debatte in den Vereinigten Staaten seit Snowden ein bisschen anders ist. Es ist etwas anrüchiger geworden, in diesem Bereich zu arbeiten, aber nicht in gleicher Weise wie bei uns. Aber das Hackerbild ist auch in Europa anders, speziell in Deutschland. Es sehr viel weniger gelten hier Hacker erstmal nur als kriminelle Gestalten. Generell, also aus meiner Sicht ist die Debatte ein bisschen verändert worden, weil ja die Ziele der Hacking-Operationen für den Bereich der Snowden-Papiere sehr deutlich sind. Wir wissen, dass sozusagen unsere Bundeskanzlerin gehackt wurde und das Europäische Parlament und die OPEC und selbst der Vatikan. Ja. Da weiß man natürlich was über die Ziele und das hat viele im Bereich der Wirtschaftsspionage schon aufgerüttelt. Denn wenn man darüber etwas weiß, sozusagen wer angegriffen wird, dann überlegt man sich ja schon, wenn man ein großes Wirtschaftsunternehmen ist, ja, oder ein Konzern, der auf die IT angewiesen ist, ob man nicht auch selber betroffen ist. Ja. Ich glaube, dass die ökonomischen Akteure natürlich eine größere Rolle spielen als die Zivilgesellschaft für die politische Arena, weil die halt auf die Lobbys sehr viel stärker hören. Insofern hat sich die Debatte verändert. Die Hacker aus meiner Sicht, zumindest hier in Europa, waren schon immer sehr kritisch. Sie sind halt auch diejenigen, die am besten wissen, was man mit Spionagesoftware tatsächlich machen kann und wie teilweise weitreichend IT-Sicherheitslücken sind.